Nun, Teil 3 der Predigtreihe zum Gebet. Überschrieben mit Hören, wo Gott mich anspricht. Wo Gott mich anspricht. Wo spricht er Sie an? Vielleicht sagt dann ein frommer Katholik, ja, in der Kirche, da sitze ich immer und werde eine Stunde angesprochen. Oder vielleicht bei den Juden im Tempel. Und da sind wir schon beim Evangelium der Reinigung des Tempels. Aber so selbstverständlich ist das gar nicht, weil die Juden sind ja eigentlich zunächst einmal ein Nomadenvolk. Also Gott wohnt da nicht in einem großen Tempel aus Stein wie im Münster, sondern Gott wohnt in einer kleinen Holzkiste, die einfach mit dem Volk mitzieht. Je nachdem, wo sie ihre Zelte aufschlagen, wird eben ein großes Zelt auch für Gott aufgeschlagen. Deswegen verwundert es auch gar nicht, dass zwischen dem Gott El und dem Ohel, dem Zelt auf Hebräisch, gar kein großer Unterschied ist. Eine Zeltgottheit. Als dann der legendenhafte König David einen Tempel bauen will für Gott, sagt er, halt, 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 wenn hier jemand Häuser baut, dann Gott für die Menschen, aber nicht umgekehrt. Und erst sein Sohn Salomo darf dann den ersten großen Tempel errichten. So um 960, 930 vor Christus, schätzt man, war das. Ewig stand der nicht. Nebukadnezar schleifte ihn 587 vor Christus. Da waren die Juden wieder genauso weit wie am Anfang. 67 Jahre später die Rückkehr. Sie können sie in der Bibel nachlesen bei Nehemia und Esra. Aber auch dieser zweite Tempel hält nicht für die Ewigkeit. Sie können heute, wenn Sie nach Jerusalem gehen, die Tempelmauer besichtigen, wo die Juden, die frommen Juden beten und ihre Zettelchen in die Ritzen stopfen. Seitdem Titus 70 nach Christus den Tempel platt gemacht hat, sind die Juden wieder auf Start. Eine Nomadenreligion. Wo wohnt Gott? Ja, an einem Ort nicht mehr unbedingt. Das nennt man Vergeistigung des Kultes. Sehr interessant, dass Jesus das eigentlich schon andeutet. In dem gehörten Evangelium Johannes 2,21 spricht er ja von seinem Leib, also in 3 Tagen wird der Tempel niedergerissen und wieder aufgerichtet. Karfreitag zum Ostersonntagsmorgen. Da ist bereits dieser Sprung von einem Tempel aus Steinen zu einem Leib. Wo Gott spricht, wo Gott mich anspricht, in welchem Gebäude ist das? Jesus sagt, in meinem Leib. Und fromme Katholiken und gute Religionsschüler wissen, ah, Leib Christi, das ist doch die Kirche. Und die Kirche, das bin doch ich. Also hören, wo Gott redet, ist doch dann in mir. Oder wie schaut das genau aus? Manchen Leuten wird dabei etwas unangenehm. Also wenn Gott in mir, dann muss er ja auch alles angucken, was da los ist. Und wir haben ja gerade von unserer Lektorin die Liste der 10 Gebote, den Dekalog vorgelesen bekommen, Exodus 20. Also würde sich Gott bei mir in meinem Innern wohlfühlen, wo da Neid gegen meine Kollegen rumsteht, Begehrlichkeit auf meine Nachbarin, falsche Götter, ob ich da wirklich Jesus beheimaten möchte? Und trotzdem sagt der Apostel Paulus sehr deutlich, dass unser Leib Tempel Gottes ist. Da sagt er zu den Korinthern, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel Gottes ist? Oder zu den Griechen auf dem Areopag, Gott wohnt nicht in einem Haus von Menschenhand gemacht. Gott wohnt in mir. Also ich bin dieser Tempel Gottes. Und wenn ich frage, was ist das mit dem Hören, wo Gott mich anspricht, passiert das scheinbar vor allem in mir. Wenn wir dann Jesus folgen bei seiner Tempelreinigung, denken wir auch, gut, ich meine, Jesus war ja ein frommer Jude, der war oft im Tempel, warum reißt es ihn jetzt gerade in diesem Augenblick, den Tempel zu reinigen? Der kennt das doch, der weiß doch, dass in Jerusalem ein großer Opferkult nötig ist und wenn ich irgendwo Tiere schlachten will, muss ich die auch kaufen können. Und wenn ein Tempelheiligtum Menschen aus allen Regionen des römischen Weltreiches anzieht, muss ich da auch Geld wechseln können. Anders geht das ja wohl nicht. Vielleicht geht es um Wuchergeschäfte, das ist ein anderes Thema. Jedenfalls, Jesus sieht, der Tempel hat eine gewisse Ausstattung, es kommen Dinge rein, und gehe nicht mehr raus. Und das wäre dann die Übertragung auf mich. In meinem Tempel ist es genauso. In mir steht auch Zeug rum, weil ich es irgendwann mal reingeschafft habe und nicht mehr rausgeschafft. Der Mensch ist, was er ist, auf der materiellen Ebene. Der Mensch denkt aber auch das, was dauernd auf ihn einströmt. Also alles das, was sie konsumieren an geistigen Inhalten, aus den Medien, aus den sozialen Netzwerken, aus Zeitungen, woher auch immer oder ihren Gesprächen, alles das, was sie reinholen, macht die Ausstattung ihres Tempels aus. Das ist die geistige Nahrung. Und wenn die Fragestellung heißt, hören, wo Gott mich anspricht, dann ist es wohl ganz sinnvoll, mal zu gucken, wie kann ich denn was ändern an der Ausstattung meines Tempels. Ganz praktisch. Schließen wir mal an das an, was letztes Wochenende war, eine Einführung in die Schriftbetrachtung. Das Hören hat ganz viel damit zu tun. Das erste ist, dass Sie sich ein kleines Stückchen Heilige Schrift aussuchen müssten. Ich empfehle besser, das Evangelium zu nehmen. Die anderen Texte, Altes, Neues Testament, sind eher schwieriger. Und auf irgendwas zu gehen, was Sie anspricht. Empfehlenswert ist zum Beispiel, das Sonntagsevangelium zu nehmen, weil das hier für die ganze Woche gilt. Sie haben dann nicht nur den Sonntag, diesen Text, sondern auch Montag, Dienstag bis nächsten Samstag. 7 Tage ein Text. Das Wort Gottes ist viel breiter, viel tiefer als breit und es braucht Zeit, das auszukosten. Die Wüstenväter haben dann als zweites empfohlen, wirklich nur ein kleines Schnipselchen zu nehmen, was einen anspricht. Zum Beispiel hat mich angesprochen, ich weiß nicht, ob sie das auch anspricht, dass die Jünger dann hinterher, als Jesus aufersteht, sich erinnern und da steht dann drin, sie glaubten der Schrift. Sie glaubten der Schrift ist das, was ich betrachten würde, die ganze Woche dann. Die Väter sagen auch, man muss die Worte der Heiligen Schrift sehr lange kauen, bis sie ihren Nährwert freisetzen. Das Bild des Wiederkäuens wird da gebraucht. Sie sagen sogar, wenn du dich fragst, warum die Bibel in dir überhaupt nicht fest Wurzeln schlägt, dann hängt das damit zusammen, dass du es nicht wiederkaust, sondern du scheidest das einfach unverdaut aus. Kaue darauf, auf diesem Wort, immer und immer und immer wieder, die ganze Woche lang, in deinen Gebetszeiten, dann wird sich nach und nach die Nährsubstanz deiner Seele freisetzen und du wirst davon leben können. Es geht natürlich auch darum, die Äußerlichkeiten zu bereiten, das habe ich auch am letzten Wochenende schon angedeutet, eine Stelle im Haus, wo Ruhe ist, vielleicht ein Kreuz, ein Tuch, eine Decke, eine Blume, ein Wecker, Stille. Oft ist der frühe Morgen besser als der späte Abend und Störungen auszuschließen. Und dann brauchen Sie Zeit. Unter 10 Minuten würde ich es nicht machen. Halbe Stunde ist auch nicht verkehrt. Für eine stille Zeit am Tag in dieser einen Methode, ich stelle ja nur eine Methode heute vor, dieses Bibelkauens eines kleinen Verses und Sie glaubten der Schrift in meinem Fall. Das Wiederkäuen ist ein gutes Bild, weil wenn Sie sich eine Kuh auf einer Weide vorstellen, dann hat die ein was unendlich viel Zeit. Die steht da rum, der Kiefer mahlt und sie hat Zeit, es auszukosten. Das Wort Gottes ist tiefer als breit. Sie brauchen Zeit, bis es zum Schwingen kommt. Sehr überrascht hat mich heute ein Vers aus der 6, dem Mittagsgebet der Kirche, Jesaja 30, 15, da stand geschrieben, nur in Umkehr und Ruhe liegt eure Rettung, nur Stille und Vertrauen verleihen euch Kraft. Ruhe und Stille als Programm für die Fastenzeit. Tja, hören, das ist tatsächlich, dieses Wiederkauen führt automatisch zu einem Hören, weil wenn Sie sich diese Zeit nehmen mit dem Wecker, werden Sie feststellen, ich werde ruhig. Es geht gar nicht anders. Wenn ich meinen Satz wiederkaue und Sie glaubten der Schrift, dann kehrt automatisch eine meditative Ruhe ein und ich richte mich immer stärker aus und fange an zu hören auf die Tiefe des Schriftwortes. Ich bekomme einen klareren Blick auf mich, mein Leben, meine Ausstattung meines Tempels und Jesus. Ich kann Inventur halten, was steht denn so in mir rum, und das sind die berühmten Gedankenströme, das habe ich auch schon mal angedeutet. Unser Kopfkino kommt nie zur Ruhe. Und das ist einfach das Inventar ihres geistigen Selbst. Das ist das, was sie alles reingeschafft haben und vielleicht auch mal wieder rausschaffen sollten. Man kann es aber nicht einfach wegschieben, man kann es nicht blockieren, man muss es strömen lassen. Das Gerümpel, was da rumsteht an Neid und Missgunst, an Hass und Unfreundlichkeiten, an Antipathien und das ganze Programm, das kennen Sie besser als ich. Es ist ja auch bald wieder Ostern, Zeit mal dieses Gerümpel in der Beichte loszuwerden. Das Interessante ist, dass auch bei so einer Gebetsmethode des Wiederkäuens eines kleinen Verses nach und nach eine Klärung eintritt. Ihr Tempel ist von dem ausgestattet, was Sie in sich aufnehmen. Und wenn Sie das Wort Gottes aufnehmen, dann werden Sie feststellen, rückt alles andere nach und nach in den Hintergrund und Sie halten Ordnung. Plötzlich kommt eine neue Klärung in Ihrem kleinen Tempel, von der Sie vorher nichts wussten. Hören, wo Gott mich anspricht. Also in mir, in dieser einen Methode der Wiederkauens von Bibelworten. Warum das Ganze? Weil sie von Gott als Hörer seines Wortes erschaffen sind. Sie werden irgendwann mal feststellen, dass dieses Wort Gottes in ihnen anfängt zu haften und sie Freude daran haben, weil sie plötzlich anfangen, damit was verbinden, assoziieren zu können. Jeder Mensch freut sich, wenn er feststellt, ich kann irgendwas besonders gut. Wenn Sie feststellen, ich kann gut Musik machen, freuen Sie sich, wenn Sie es dürfen. Wenn Sie feststellen, ich kann gut organisieren, freut er sich. Wenn Sie feststellen, ich kann gut Buchhaltung oder was auch immer, haben Sie eine Selbstbestätigung. Und der getaufte Christ bekriegt diese Selbstbestätigung ganz sicher im Eintauchen in das Wort Gottes. Dann passiert auch noch ein kleines Wunder, das wir in der zweiten Lesung gehört haben. Es findet eine Umwertung statt in mir. Das, was ich bisher für klug gehalten habe, könnte sich nach und nach als Torheit, als Dummheit herausstellen. Beispielsweise, dass ich denke, das Ziel des Lebens besteht darin, viel Geld zu verdienen. Vielleicht ist das gar nicht so. Und das Ziel des Lebens besteht darin, möglichst effektiv zu sein, seine Zeit ganz knapp einzuteilen. Unter Umständen ist das nicht so. Eine Umwertung findet statt. Und wie es auch so schön heißt in dem Text, das, was ich bisher als stark betrachtet habe, stellt sich als schwach heraus und das Schwache als stark. Die Menschen, auf die ich herabgesehen habe, weil sie vielleicht nicht so leistungsfähig sind wie ich, vielleicht lässt sich mit denen viel besser aushalten als mit den beißenden Alpha-Tierchen. Es ist faszinierend, was passiert, wenn Sie sich auf dieses Abenteuer einlassen, einen Bibelvers wirklich auszukosten, mal über eine ganze Woche. Dann kommt die Weisheit Gottes in Sie, dann kommt diese Kraft Gottes in Sie, dann kommt eine Freude in Sie, die Sie nicht erklären können, aus der Stille dieser Gebetszeit. Und enden tut man immer auf dieselbe Art und Weise. Eine kleine Verneigung, ein Ehre sei dem Vater, ein kurzes Dankgebet. Und dann müssen Sie, wie ich es auch schon letztes Mal sagte, hinunter in Ihren Alltag. Aber Jesus wird Ihnen dabei helfen. Amen.